Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die NATO sieht nach eigenen Angaben keine Anzeichen für einen Teilrückzug der serbischen Einheiten aus dem Kosovo. Vertreter des Bündnisses betonten heute in Brüssel erneut, vor einem Stopp der Luftangriffe müsse Präsident Milosevic zunächst die NATO-Forderungen erfüllen. Dazu gehöre ein sichtbarer und nachprüfbarer Abzug. Halbheiten werde man nicht akzeptieren. Die NATO will vielmehr den Druck politisch, wirtschaftlich und militärisch aufrechterhalten. So wurden die Luftangriffe in der vergangenen Nacht unverändert fortgesetzt.
Die NATO, das wurde heute in Brüssel klar, will ihre Luftoperationen eher verstärken als vermindern. Und das Mitgliedsland Türkei soll dabei eine größere Rolle spielen, Flughäfen und auch Flugzeuge zur Verfügung stellen. Offiziell wurde zwar in der heutigen Pressekonferenz keine der Nationen erwähnt, die die Luftarmada der NATO verstärken sollen, doch von jetzt 800 soll die Zahl der gegen Serbien fliegenden Flugzeuge auf rund 900 anwachsen. Beherrschendes Thema aber blieb auch heute der umstrittene Serbenrückzug aus dem Kosovo. Statt seit Sonntag 22 Uhr Truppen abzuziehen, scheint die jugoslawische Armee und die Spezialpolizei härter als zuvor zu versuchen, die verbleibenden Brückenköpfe der UÇK einzunehmen. Wie aber sollen bei der Zerstörung aller Brücken, Treibstofflager und Nachschubwege die Serben überhaupt ihren Rückzug bewerkstelligen können?
Dass Brücken zerstört worden sind, dass Eisenbahnlinien zerstört worden sind, bedeutet ja nicht, dass man, wenn dann die Verhandlungen soweit sind, dass wir nicht doch eine Möglichkeit haben werden, Teile wiederherzustellen. Wenn ich militärisch spreche, es gibt natürlich Pontonbrücken, die man aufbauen kann und so weiter und so fort. Aber nochmals, lassen Sie mich wiederholen. Zuerst muss Herr Milosevic oder ein Verantwortlicher das Telefon ergreifen.
Und er müsste so die immer noch bestehende, unverrückbare Forderung der NATO mitteilen, dass alle 5 Punkte der Allianzbedingungen erfüllt werden. Vor allem der überprüfbare Abzug aller Truppen aus dem Kosovo. Aber kaum jemand glaubt, dass es bis morgen, dem 50. Tag der NATO-Luftangriffe, so weit kommen könnte.
Bundesaußenminister Fischer hat vor falschen Kompromissen auf der Suche nach einer friedlichen Lösung des Kosovo-Konfliktes gewarnt. Zum Abschluss der Ministerratstagung der Westeuropäischen Union in Bremen betonte er, es dürfe keine Verhandlungen auf der Grundlage von Tricks geben. Präsident Milosevic müsse substanzielle Schritte unternehmen und endlich ernsthaft auf die NATO-Forderungen eingehen. Aus Belgrad gab es heute keine weiteren Erläuterungen zu dem gestern angekündigten Teilrückzug.
Auch heute zeigte das serbische Fernsehen keinerlei Bilder von dem angekündigten Truppenrückzug aus dem Kosovo. Stattdessen wurden die Namen von Armeesoldaten verlesen, die von Präsident Milosevic für ihren heroischen, tapferen Abwehrkampf mit Orden ausgezeichnet wurden. In den letzten 24 Stunden hat die NATO ihre Angriffe auf Industrie- und Infrastrukturziele in ganz Serbien wieder intensiviert. Bilder brennender Dörfer in der Umgebung der Stadt Podujevo bei Pristina. Serbische Stellen werfen der NATO erneut den Einsatz von Kassettenbomben vor. Bei einem Angriff auf das Dorf Staro Gradska wurden 2 ältere Personen und ein 4-jähriges Kind getötet. Die in den Kassettenbomben enthaltenen Explosivkörper schweben an Fallschirmen herab und richten großflächige Splitterschäden an. Bei der mittelserbischen Stadt Čačak wurde eine Brückenbaufabrik beschossen. Eine der Bomben schlug dabei in einem Wohngebiet ein. 12 Häuser wurden dem Erdboden gleichgemacht. 4 Menschen fanden den Tod, 13 Personen wurden verletzt. Die medizinische Versorgung wird überall in Serbien immer schwieriger, weil in den Krankenhäusern Medikamente sowie Operations- und Verbandsmaterial immer knapper werden. Zum zweiten Mal innerhalb von 2 Tagen wurde das Polizeihauptquartier im Zentrum der Stadt Valjevo bombardiert. Endgültig zerstört wurde auch die Lima-Brücke bei Morino, einem Grenzübergang nach Montenegro. Heute Mittag wurde das Industriegebiet im Norden der Stadt Niš angegriffen. Dabei wurde ein Benzindepot von Jugopetrol in Brand geschossen. Bei dem Angriff wurden auch führende Mitglieder einer Gruppe der regierenden Sozialistischen Partei schwer verletzt.
In Mazedonien ist unterdessen die Verlegung von Kosovo-Flüchtlingen aus den überfüllten Lagern angelaufen. 3 Busse mit etwa 150 Vertriebenen fuhren über die Grenze nach Albanien. Dort ist in der Stadt Korce ein neues Lager für Flüchtlinge geschaffen worden. Es bietet Platz für 6.000 Frauen, Männer und Kinder. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen ist die Bereitschaft der Menschen umzusiedeln allerdings gering. Viele wollten lieber mit ihren Verwandten zusammenbleiben. Unterdessen hat das UNHCR mitgeteilt, dass das Geld für weitere Hilfsmaßnahmen bald nicht mehr reiche.
China war in der vergangenen Nacht in New York mit einem Antrag im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gescheitert. Die Volksrepublik hatte vom UN-Gremium verlangt, die Bombardierung ihrer Vertretung in Belgrad zu verurteilen. Von den 5 ständigen Mitgliedern unterstützte lediglich Russland den Vorstoß. Die USA und andere NATO-Länder lehnten den Entwurf ab. Moskaus Jugoslawien-Beauftragter Tschernomyrdin hat unterdessen in Peking ausgelotet, wie die chinesische Führung zu einer politischen Lösung des Kosovo-Konfliktes steht. Tschernomyrdin sagte, die G8-Vorstellungen könnten auch für Peking Grundlage für künftige Verhandlungen sein. Vorbedingung sei aber ein Stopp der Bombardements.
Nicht Demonstrationen, Diplomatie bestimmte den heutigen Tag in Peking. Viktor Tschernomyrdin versicherte Chinas Ministerpräsident Zhu Rongji, auch Russland sehe im Bombardement der chinesischen Botschaft in Belgrad einen brutalen Akt, der verurteilt werden müsse. Die Volksrepublik besteht vor Verhandlungen über eine politische Lösung des Konflikts auf Beendigung der Luftangriffe. Tschernomyrdin traf auch Staats- und Parteichef Jiang Zemin. Russen und Chinesen rücken durch die gemeinsame Empörung über das als selbstherrlich eingestufte Verhalten der Amerikaner wieder enger zusammen. Beide wollen mit vereinten Kräften die NATO in die Schranken weisen. Immer wieder sendete das chinesische Staatsfernsehen, was Bill Clinton eine Entschuldigung nennt, was hierzulande aber als nicht zufriedenstellend eingestuft wird. Die Chinesen fordern neben der Einstellung der Luftangriffe eine unmissverständliche Entschuldigung bei den Familien der Opfer, eine objektive Untersuchung des Bombardements und die Bestrafung der Verantwortlichen. Dann laufen diese Bilder, die Überführung der beim Bombardement der chinesischen Botschaft ums Leben gekommenen, die Toten und Verletzten des NATO-Angriffs sind bereits auf dem Weg nach Peking. Sie werden morgen früh erwartet. Zur selben Zeit wird Bundeskanzler Schröder zu seinem Arbeitsbesuch eintreffen. Das Klima für die Gespräche mit Chinas Führung könnte nicht angespannter sein. Im Botschaftsviertel blieb es heute vergleichsweise ruhig, doch Beobachter fürchten, dass sich morgen nach dem Eintreffen der Opfer aus Belgrad erneut der Hass auf den Westen entladen könnte. Studenten haben bereits eine große Trauerkundgebung angekündigt.
Bundeskanzler Schröder ist inzwischen auf dem Weg nach China. Dort will er die Führung in Peking für eine Mitarbeit an der Lösung des Kosovo-Konfliktes gewinnen. Es geht dabei insbesondere um eine UN-Resolution für die Stationierung einer internationalen Friedenstruppe im Kosovo. Die Reise nach Peking war nach dem irrtümlichen NATO-Angriff auf die chinesische Botschaft in Belgrad auf einen eintägigen Arbeitsbesuch herabgestuft worden.
Aufbruch zu einer schwierigen Mission, Schadensbegrenzung. Am späten Nachmittag startete Gerhard Schröder zum Arbeitsbesuch nach Peking. Das Ziel, die Chinesen in den Friedensprozess einzubeziehen. Es sei schon ein Erfolg, dass dieser Besuch zustande kommt, dämpfte der Kanzler zu hohe Erwartungen. Und das hat er im Gepäck.
Ich denke, dass es richtig war, dass der amerikanische Präsident sich für den Vorfall entschuldigt hat. Auch Deutschland hat kein Problem damit, das zu tun. Und sicher kann ich das auch im Namen der NATO und ihres Generalsekretärs, mit dem ich gestern gesprochen habe, sagen. Daneben, denke ich, wird man deutlich machen, dass es eine enge wirtschaftliche und politische Beziehung zwischen Deutschland und China, zwischen Europa und China auch in Zukunft braucht, weil beide Seiten davon profitieren werden.
Unentschuldbar hatte Schröder heute früh die Bombardierung der chinesischen Botschaft genannt. Seine Kabinettskollegen informierte der Kanzler über die Gespräche mit NATO-Generalsekretär Solana. Der habe nicht alle Fragen zufriedenstellend beantworten können, aber eine förmliche Untersuchung des folgenschweren Bombardements zugesagt. Ein Kanzlerarbeitstag ganz im Zeichen des Kosovo. Vor seinem Abflug traf Gerhard Schröder den Präsidenten der jugoslawischen Teilrepublik Montenegro. Schröder sicherte Montenegro, das vom Luftkrieg hart betroffen ist, Hilfe beim Wiederaufbau zu. Jukanovic, der die Annäherung an Europa und den Westen sucht, betonte, Jugoslawien müsse raus aus dem Käfig der Isolation. Während sich Gerhard Schröder auf den Weg nach Peking machte, versammelten sich chinesische Demonstranten vor der amerikanischen Botschaft in Bonn. Lautstark, aber friedlich.
Der deutsche Fernsehjournalist Pitt Schnitzler ist frei. Das teilte vor einer halben Stunde unser Büro in Belgrad mit. Die jugoslawischen Behörden warfen ihm Spionage vor. Schnitzler hatte für Sat.1 aus Belgrad berichtet und war vor etwa 3 Wochen vor der Ausreise aus Serbien festgenommen worden. Die von Wissenschaftlern vorgelegten Pläne für sozialabgabenfreie Niedriglöhne stoßen auf Kritik. Der IG Metall-Vorsitzende Zwickel sprach heute vom purem Aktionismus. Nach vorsichtigen Schätzungen würden die Subventionen für Einkommen bis zu 1500 Mark etwa 30 Milliarden Mark im Jahr kosten, so Zwickel. Arbeitgeberpräsident Hund forderte, mit einer Diskussion über Niedriglohntätigkeiten das Problem der 630-Mark-Jobs nicht zu verwässern. Kanzleramtsminister Hombach, der die Pläne in die Diskussion gebracht hatte, sagte inzwischen, eine solche Subvention dürfe keine zusätzlichen Kosten verursachen. Neuer Präsident der Deutschen Bundesbank soll Ernst Welticke werden. Das Bundeskabinett hat den Chef der Hessischen Landeszentralbank heute als Nachfolger von Hans Tietmeyer nominiert. Der SPD-Politiker und frühere hessische Wirtschafts- und Finanzminister gilt als Vertrauter von Bundesfinanzminister Eichel. Welticke soll sein Amt am 1. September für 8 Jahre antreten. An der Frankfurter Börse kam es heute zu Kursgewinnen. Der deutsche Aktienindex DAX stieg um 43 Zähler auf 5.249 Punkte. Der Euro wurde mit einem Dollar 0732 ähnlich wie gestern notiert. Der Dollar kostete damit 1,8224 Mark.
Bei der Explosion eines Sprengsatzes ist gestern Abend in einem Vorort von Avignon erheblicher Sachschaden entstanden. Durch die Detonation wurden ein Bankgebäude und mehrere Autos schwer beschädigt. Viele Fenster in den Nachbarhäusern gingen zu Bruch. Verletzt wurde niemand. Kurz zuvor war im südfranzösischen Nîmes ein Sprengsatz vor einem Verwaltungsgebäude der dortigen Telekom explodiert. Über die Hintergründe der Anschläge ist bislang nichts bekannt.
Das russische Abgeordnetenhaus will in dieser Woche über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Jelzin beraten. Eine dreitägige Debatte darüber soll am Donnerstag beginnen. Die Kommunisten legen Jelzin den Zusammenbruch der Sowjetunion, den Niedergang von Streitkräften und Industrie sowie den Tschetschenienkrieg zur Last. Für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens brauchen sie in mindestens einem Punkt eine Zweidrittelmehrheit. Das oberste Gericht in Israel hat heute den Streit um das Orienthaus der Palästinenser im Ostteil Jerusalems vorerst entschärft. Es setzte eine von Regierungschef Netanyahu angeordnete Teilschließung für 7 Tage aus. Eine Entscheidung in der Sache fällt damit erst nach der Wahl in Israel. Angesichts der Schließungsverfügung waren Ausschreitungen befürchtet worden.
Vor Freude schießen die Palästinenser in die Luft, als ob sie dem israelischen Regierungschef eine vernichtende Niederlage beigebracht hätten. Das ist die letzte Warnung an dich, Netanyahu, skandieren sie. Die Slogans erinnern an die Zeit der Intifada. Mit ihrem Blut und ihrem Leben wollen sie das Orienthaus und seinen Hausherrn Faisal Husseini verteidigen. Alle israelischen Sicherheitsdienste hatten Netanyahu vor blutigen Unruhen gewarnt und ihm vorgeworfen, eine Konfrontation mit den Palästinensern als Wahlkampftaktik zu provozieren. Jerusalem ist uns viel zu teuer, viel zu wichtig und zu heilig, als dass es zu Wahlkampfzwecken missbraucht werden darf. Vor Tagen hatte uns Faisal Husseini selbst bis an die Tür des Büros für internationale Beziehungen geführt. Doch drinnen durften wir nicht filmen. Kein Kommentar dazu, auch das Vermessungsamt blieb zu. Ich habe Jerusalem nie zum zentralen Thema gemacht. Es ist die Provokation der Palästinenser im Orienthaus gegen das Abkommen von Oslo. Es waren friedensbewegte Israelis, die am obersten Gericht den Aufschub erreichten. Denn die Palästinenser in Ostjerusalem erkennen die israelische Gerichtsbarkeit nicht an. Demonstrativ besuchten am Nachmittag ausländische Konsuln Faisal Husseini. Das Orienthaus, eine Art Außenministerium der Palästinenser, so der Vorwurf von Israel.
Ein US-Militärgericht hat den Unglückspiloten von Cavalese, Ashby, zu 6 Monaten Haft verurteilt. Außerdem soll er unehrenhaft aus der Armee entlassen werden. Die Richter befanden, Ashby habe an der Beseitigung eines Videos mitgewirkt und so die Ermittlungen behindert. In einem ersten Prozess war der Pilot vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Er hatte 1998 im Tiefflug über dem italienischen Cavalese die Trossen einer Seilbahn gekappt. 20 Menschen kamen ums Leben, unter ihnen 8 Deutsche. Die Magnetschwebebahn Transrapid steht vor einer ersten Bewährungsprobe in den USA. Wie in Florida soll eine 110 Kilometer lange Teststrecke gebaut werden. Das bestätigte die Transrapid Management Gesellschaft. In Deutschland steht eine Entscheidung über die Strecke Hamburg-Berlin weiter aus, soll aber nach den Worten von Bundesverkehrsminister Müntefering dieses Jahr fallen. Der Aufsichtsrat der Bahn will Anfang Juli erneut darüber beraten.
Jubiläum für Steffi Graf. Im 1000. Spiel ihrer Profikarriere hat die Weltranglisten-Sechste bei den German Open in Berlin das Achtelfinale erreicht. Sie besiegte die Qualifikantin Sandra Natschuk aus Jugoslawien mit 2:6, 6:3 und 6:4. Graf, die in der ersten Runde ein Freilos bekam, spielte keineswegs souverän, sondern hatte immer wieder Mühe mit ihrer 18-jährigen Gegnerin. Für Graf war es der 888. Einzelerfolg seit 1982.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 12. Mai.
Schnee auf den Bergen Skandinaviens und warmes Sommerwetter in den Mittelmeerländern. Das sind die Wetterextreme zurzeit in Europa. Dazwischen in Mitteleuropa viele Wolken und Regen. Verantwortlich dafür ist ein Tiefdruckgebiet vor Irland. Dieses Tief lenkt regenreiche Wolken auch nach Deutschland. Sie ziehen in der Nacht und morgen von Westen nach Osten. Sonst ist der Himmel oft bewölkt, manchmal zeigen sich heitere Abschnitte. Regen fast ohne Pause dagegen südlich der Donau, in Südbaden und im Schwarzwald. In der kommenden Nacht ist der Himmel in weiten Teilen leicht bewölkt, stellenweise auch klar. Der Wind weht schwach bis mäßig, er kommt aus Süd bis West, an der Ostsee auch mäßig aus Ost. Heute Nacht liegen die Temperaturen bei 14 Grad am Oberrhein und 8 Grad in Vorpommern. Morgen steigen die Werte auf 13 Grad auf den Inseln von Nord- und Ostsee bis 21 Grad am Rhein. Die Aussichten, es bleibt wechselhaft. Am Freitag mehr Regen und stärkere Bewölkung als an den übrigen Tagen. Von den Eisheiligen keine Spur. Es ist frühlingshaft warm.